Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright. Es geht wieder los, Paul's Guitar Cast, immer noch wöchentlich. Ich bin heute leider ganz alleine hier am Start. Eine der, für mich zumindest, ungeliebten Solo-Folgen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich habe natürlich noch ein paar Gäste in der Pipeline, so ist das nicht. Aber bis jetzt hat noch kein passender Termin stattgefunden. Ich kümmere mich natürlich aber drum. Und deswegen gibt es heute, ja, eine AMA-Folge. Ich habe vorhin einen ganz kleinen Aufruf gestartet, von wegen mit, ey, haut doch mal ein paar Podcast-Themen raus, worüber man quatschen könnte. Und da ist natürlich das ein oder andere bei gewesen, was man auf jeden Fall dafür verwerten kann. Ey, natürlich alles subjektiv, immer nur meine Meinung. Und ich predige ja nicht, sondern ich versuche ist subjektiv. Ich versuche natürlich auch so eine ganz kleine Objektivität mit reinzubringen. Aber wie gesagt, das ist ja nur so, wie ich das empfinde und welche Erfahrungen ich mit bestimmten Stuff oder sowas gemacht habe. Ey, vielleicht hilft euch das ja. Trotzdem bekomme ich natürlich auch manchmal Feedback von Leuten, die keine Gitarre spielen und sagen dann halt so, ja, hier, coole Folge, blablabla. Hab aber dann an manchen Stellen so ein bisschen durchgeskippt, wenn das dann in diesen richtigen Nerd-Talk dann geht. Was ich voll verstehen kann, weil manchmal, je nachdem, wer jetzt zum Beispiel hier war, ich weiß, beim Tom Bartels war das zum Beispiel so, dass wir da schon recht tief in die Materie eingedrungen sind, oder auch beim Olli Kaminski, wenn wir da irgendwelchen Werkzeug-Talk hatten, dass das manchmal so nerdig ist, und wenn man da nicht in the zone ist, dann kommt man da einfach nicht mit. Ist ja auch kein Schmuck-Schwein-Podcast hier, obwohl manche Gitarren sind echt so grenzwertig durch den Arsch gezogen, dass das auf jeden Fall manchmal schon True Crime würdig ist. Aber nichtsdestotrotz mag ich das ja auch, wenn das Verhältnis so ein bisschen ist, dass man so ein bisschen Off-Topic-Talk noch hat, der ein bisschen abseits von der Gitarre ist, und den haue ich natürlich jetzt noch 5 Minuten vielleicht raus. Ich nutze das vielleicht einfach hier als meine ganz persönliche Therapiestunde, bevor wir den Nerd-Talk natürlich gehen, weil am Wochenende ist passiert. Mir wurde, eigentlich soll ich mich gar nicht beschweren, aber mir wurde wirklich erstmalig mein Mercedes-Stern abgebrochen von meinem geliebten 190er-Benz. Irgendein Pisser oder irgendeine Pisserin hat es gewagt, in der Nacht einfach das Ding zu klauen, also den abzubrechen. Und ja, das hat natürlich meine Laune extrem getrübt, weil ich war mit dieser Karre, also ne, alter 190er-Benz in Opa Gold, ist letztes Jahr 30 Jahre alt geworden, ist auch auf meinem Geburtstag zugelassen, weil der meinem Onkel gehörte. Und der hat quasi immer mit mir Geburtstag und ist dann 2 Jahre, nee, wann ist der, von 90? Doch, der ist 2 Jahre jünger als ich. Und wie sagt man so schön, Scheckheft gepflegt, also bis auf so ein paar Kratzer vielleicht irgendwie im Lack oder sowas ist da, jetzt wird's hier Autopodcast, ist da nichts dran. Und ey, ich war mit der Karre in Polen, ich war mit der Karre irgendwie quer durch Deutschland, ich war damit ein paar Mal sogar schon bei Rock am Ring, und natürlich wurde das schon probiert, den Stern mal abzubrechen von irgendwelchen Leuten. Die haben es aber nie so ganz gebacken bekommen, weil sie es, glaube ich, nicht richtig wollten. So, die Leute, die sich da ein bisschen mit auskennen, so ein Mercedes-Stern ist jetzt nicht einfach nur vorne drauf, sondern der ist auf so einem Kugellager. Man kann den auch so hin und her bewegen. Und dann haben natürlich schon mal irgendwie Leute, ich glaube beim Ring damals auch probiert, den abzubrechen, aber die haben den einfach nur mit dem Kugelgelenk so umgebogen. Also, das war lachhaft. Und jetzt am Wochenende wollte das wirklich jemand und hat es auch gemacht und hat auch Erfolg gehabt, hat das Ding abgebrochen. Boah, und es hat mich ultra geärgert, wo es nur eine Lappalie ist. Man kriegt die Dinger bei Mercedes halt irgendwie für 40 Euro nachzukaufen. Und wenn man nicht ganz dumm ist und ein bisschen geschickt ist, kriegt man die auch relativ easy eingebaut. Habe ich natürlich direkt am Montag gemacht, mir Ersatz besorgt und das Ding nach 2 Stunden Einbauzeit dann eingebaut, weil ich dann einen kapitalen Fehler gemacht habe, möchte ich gar nicht zu tief drauf eingehen. Hab's hinbekommen, ist super easy, wenn man es einmal weiß. Und dann klappt das. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, so, wer macht sowas? Also irgendwelche Kids, die sich den Mercedes-Stern irgendwie an den Rucksack packen wollen und keine Ahnung, oder irgendjemand, der pisst mit sich selbst und einfach Bock hatte, das Ding abzubrechen. Ich weiß es nicht. Könnte eine Trophäe sein, aber ist das noch in? Ey, und Ich bin ja jetzt, ich bin natürlich immer noch verdammt jung, aber gehe jetzt auch auf meine Mit-30er zu und dachte mir dann die ganze Zeit, ey, so was macht man noch nicht und bla und bla und bla. Und dann ist mir heute eingefallen, was so Autos demolieren angeht, ich habe das auch mal gemacht. In meinen jungen Jahren habe ich auch das mal gemacht. Da war ich irgendwie, ich will, ne, jetzt natürlich hier nicht zu tief ins Detail eingehen, aber es gab durchaus mal zwei Stories mit meinem damaligen oder allerersten besten Freund, so zu Schulzeiten, wenn man so die ersten Alkoholerfahrungen gemacht hat und dann irgendwie nachts durch die Straßen getigert ist, betrunken, mit einem Nothammer aus der jetzt ja Ruhrbahn, Bussen und Bahn. Und wenn man dann irgendwie auf so einen Streifzug gegangen ist, ja, da haben wir uns dann mal ausgetobt. Was richtig, richtig asozial ist. Also am Ende ist es so, ich glaube jetzt nicht so richtig an Karma, aber vielleicht ist es das, was ich vielleicht in dem Augenblick verdient habe. So muss man da fairerweise zusagen. Also wir haben jetzt auch keine Karren komplett auseinandergenommen, ne? Aber schon so Sachen gemacht, dass man sich ärgert für den Augenblick. Deswegen, shame on me. Trotzdem assi, dass mir der Stern geklaut worden ist, aber wenn das irgendein Kiddie war, ich war nicht besser als du. Du wirst es niemals hören, aber ich war einfach nicht besser als du. Ich war sogar, vielleicht sogar noch asozialer. Deswegen, ey, passiert. Und ich muss sogar auch noch dazu sagen, weil ich richtig krass finde. Also ich erinnere mich an einen Streifzug, den wir damals gemacht haben, als wir halt noch saujung waren. Und dann wirklich ziemlich betrunken, über 2 Stunden durch Essen getingelt sind und eine Hauptverkehrsstraße lang gelaufen sind. Wir hatten einen Rucksack voller, ja, Diebesgut, ohne jetzt ganz tief drauf eingehen zu wollen. Und sind dann da lang gelaufen und haben dann da irgendwie Scheiße an den Straßen gemacht. Und damals, also wie Kiddies halt so sind, man denkt ja immer so rückblickend, es kann nichts passieren. Und man sieht sich ja selber nicht so richtig und weiß nicht, wie unglaublich jung man ist und vor allen Dingen auch noch, wie jung man auch generell aussieht. Und es ist mir wirklich ein Rätsel, weil wir da wirklich eine Hauptverkehrsstraße mitten in der Nacht langgelaufen sind. Da sind nicht einmal die Cops vorbeigefahren. Nicht ein einziges Mal. Also, weil wenn die Cops an uns vorbeigefahren wären, wir wären sofort einkassiert worden und man hätte uns wirklich auf frischer Tat bei dem, was wir so gemacht haben, einfach ertappt. So, und ich finde es einfach krass, weil da ist es nichts passiert und wir beiden Deppen haben auch in der oder zu der Zeit gar, wir sind gar nicht davon ausgegangen, dass draußen nachts irgendwie die Polizei noch Streife fährt, weil ich dachte zu der Zeit einfach, ey, keine Ahnung, die machen ja irgendwann mal Feierabend und deswegen gehört die Nacht uns, die Straßen gehören uns und es kann nichts passieren. Wow. Deswegen, wenn ich ganz fair und ehrlich bin, ich habe es verdient mit dem Stern und ja, mir tut es leid, weil ich meiner Jugend damals gemacht habe. Ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt, so ein bisschen zumindest. Mir wurde auch schon mal mein alter Polo damals aufgebrochen, wurde mir auch mein Autoradio geklaut, was ich auch richtig krass fand. Wer klaut heutzutage noch Autoradios? Das ist doch einfach irgendwie so 1995, weil für was verkaufst du die? Ey, whatever, völlig egal. Ja, das war auf jeden Fall die Story für die Leute, die immer nur auf diese Side-Stories vielleicht Bock haben, weil die nicht ganz so tief in der Materie drin sind. Sehr gerne. Das muss natürlich auch sein, aber es ist und bleibt ein Gitarren-Podcast und dann könnt ihr jetzt nach Minute 8 quasi abschalten, weil jetzt gehe ich so ein bisschen auf Nerd-Talk ein oder in den Nerd-Talk und ich gucke mal hier, was ich so für Fragen bekommen habe oder Anregungen. So, ich scroll mal so ein bisschen durch. Machen wir alles ganz spontan. Okay, da fragt ein Kollege, was mit Leim ist. Das lassen wir einfach mal ausgeklammert. Ich finde die Frage unglaublich unspannend. Irgendwie, welchen Leim man nimmt. Ey, ganz ehrlich, Ponal macht aktuell Werbung dafür mit irgendeiner Oma, wie eine Oma mit Ponal wieder ein Griffbrett auf eine Gitarre draufleimt. So, ist doch die Frage beantwortet. Nimmt einfach Ponal und damit kann man alles wieder zusammenleimen. Nee, Quatsch, das war gar nicht Ponal. Ich erzähle voll den Scheiß. Nichts gegen Ponal. Patex. So, die Oma nimmt einfach Patex und klebt damit wieder alles zusammen. Also glaubt mir, hier im Shop wird natürlich ganz historisch korrekt mit Patex alles zusammengeklebt, wie es sich gehört. Richtig klebriges, schmieriges Zeug. Wenn das ausgehärtet ist, das macht alles schön dumpf. Es schwingt nichts mehr. Patex ist natürlich die richtige Antwort für euch. Hammer, also das Video ist mega, müsst ihr mal irgendwie bei YouTube gucken, ob es das irgendwie gibt. dann seht ihr das, wie die Oma einfach irgendwas mit Patex zusammen klebt. Ist auch mal ein Unterschied, wenn irgendwie ein Kopfplattenbruch hier reinkommt, dass die meisten Leute dann immer sagen, kann man das wieder zusammenkleben? Nein, wir leimen das. Es ist was anderes, leimen und kleben. Egal. Deswegen, ich finde die Frage jetzt nicht so spannend, aber damit der Kollege sich vielleicht glücklich schätzt, oder vielleicht eine ganz, ganz kleine Mini-Antwort darauf, wenn ihr mal selber euch DIY-mäßig an irgendeinem Kopfplattenbruch probieren wollt oder, was weiß ich, Steg ist abgerissen und ihr wollt irgendwann wieder zusammen leimen, kauft euch Tightbond. Ist ein Klassiker im Gitarrenbaubereich, ohne jetzt natürlich im ganz klassischen Bereich darauf eingehen zu wollen, dass man sich sonst einen Leimkocher kauft und sich das selber halt anmixt. So weit gehen wir jetzt natürlich nicht. Aber mit Tightbond seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Klar, Ponal, ne, der richtige Leim, geht natürlich im Zweifelsfall auch, aber Tightbond kostet auch nicht viel, wird eigentlich von fast allen Companies verwendet, die sich mit Gitarrenbau beschäftigen. Und das ist wirklich der mehr als gute Standard. Ich hoffe, ich konnte deine Leimfrage beantworten. So, machen wir mal weiter. Zack, nein. Jetzt bin ich hier raus gewesen. Da war nämlich eine Frage von einem Kollegen zur Hardware. Schauen wir mal. Genau. Hilfsmittel, die das Spielen einfacher machen, zum Beispiel Evertune, True Temp, Temperament, Frets etc. Okay, Hilfsmittel finde ich ein bisschen witzig, weil natürlich ist Evertune, hatte ich glaube ich schon in der einen oder anderen Folge mal ein paar Worte zu verloren, ist natürlich ein nettes Feature, aber jetzt auch nicht mal eben so ein Hilfsmittel, wenn man jetzt Bock darauf hat, sich seine Gitarre mit einem Evertune-System umbauen zu lassen. Ich habe es ja, glaube ich, in der letzten Folge, nee, Quatsch, in irgendeiner anderen Folge mit Bene mal kurz angerissen, dass ich hier eine LTD-EC zum Evertune-Umbau hatte. Hat echt Bock gemacht, auch wenn man das, also zum ersten Mal macht, hört sich auch immer so an, als ob man nicht weiß, was man tut, aber man tastet sich so ein bisschen langsam daran, damit das Ding auch wirklich funktioniert. Hat auch geklappt. So, beim nächsten Mal macht es man natürlich noch ein bisschen routinierter. Nichtsdestotrotz wollte ich damit sagen, dass der Einbau wirklich tricky ist und man auf jeden Fall schon Erfahrung da mit einer Oberfräse haben sollte und auch generell da keine Berührungsängste haben sollte. So, weil wirklich die Gitarre wird jetzt nicht komplett im Arsch gemacht, aber so, dass man das wirklich nicht ohne weiteres wieder zurückbauen kann. So, die Schablonen kosten halt eine Menge Kohle, gibt es für jedes Modell natürlich auch einzeln, so, und dann ist man mal schnell für einen Schablonensatz 150 Euro los. Dann rechnen die Amis natürlich immer noch gerne in Inch und man muss da manchmal so ein bisschen hier auf das metrische System dann noch ummünzen, auch wenn die Werkzeug mitliefern, aber ne, das ist manchmal nicht ganz so einfach und man braucht, wie gesagt, wirklich Erfahrung und einfach, ja, eine ruhige Hand, was das angeht. Deswegen, wenn man richtig, richtig viel Bock auf seine Gitarre hat und das die Gitarre einfach hergibt und man Bock hat, irgendwie mal so 500, 600 Euro für einen Evertune-Einbau in die Hand zu nehmen, inklusive Evertune natürlich dann, also dem System, dann ist das, natürlich macht man das natürlich, klar, ne, lohnt sich. Ja, ich finde das System auch mega cool und habe auch schon fast überlebt, mir das in meine Firebird einzubauen, aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich das gerade machen möchte und wenn ich Sachen für mich selber mache, dauert das eh Jahre. Nichtsdestotrotz, ey, ich muss dir recht geben, als Hilfsmittel ist das einfach mega, weil man das Ding letztendlich so einstellen kann, dass das komplett bandless zum Beispiel ist. Also ne, du kannst jeder Seitenreiter hat eine fette Feder. Ich gehe jetzt nicht ganz so tief auf das System ein, nur dass man das rudimentär mal verstanden hat. Und man kann das letztendlich so einstellen, dass man komplett, dass die Gitarre immer generell in Tune bleibt und wenn man Banding macht, geht diese Feder so mit, dass man nicht merkt, dass man Banding macht. So, also der Ton bleibt einfach gleich. Und das finde ich einfach Hammer. Das ist nicht digital, sondern das ist einfach nur Mechanik. Und das ist wirklich wow. Also, ne, ich muss wahrscheinlich schon sagen, dass ich das, was heißt mehr lohnt, sich eine neue Gitarre mit einem Evertune zu kaufen? Irgendwo schon, weil wenn die vom Werk aus eingebaut werden, ne, zahlt man natürlich nicht ganz so viel und man kriegt so das rundum Sorglospaket. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn man das umrüsten müsste, es lohnt sich schon, weil gerade für, ich sag mal so Studio-Jobs, wenn man, also ich hab's zum Beispiel auch, ich hab einen sehr festen Anschlag. So, und wenn ich halt irgendwie einen Riff oder sowas spiele, ich Bretter manchmal richtig rein und dann kommt halt der Klassiker, dieser Detune-Effekt, dass die Seite immer so wow macht. Oder auch hört sich so an, als ob man irgendwie einen Chorus noch drüber hat. Und ich hatte da im Studio ein paar Mal Stress mit gehabt, dass dann der Studiotyp gesagt hat, so ey, du musst ein bisschen deine rechte Hand zügeln. Ich finde es manchmal ein bisschen geil, weil sich das organischer anhört, aber ich glaube gerade so im Clean-Metal-Bereich, wo man eigentlich keine Nebengeräusche haben möchte und wo alles wirklich super tight sein soll, dann macht das durchaus Sinn. Also, und ich glaube, der Kollege, der Jens, der sich da einbauen lassen, meinte auch, der will das gerne für Studio auch nutzen. Und dafür ist das richtig cool, live natürlich auch, weil das Ding bleibt einfach in Tune. Und man kann das natürlich auch so einstellen, dass das alles bandbar ist. Geht natürlich auch. Man darf das nicht mit einem Floyd Rose verwechseln. Also, das sind wirklich zwei völlig verschiedene Brückensysteme. Bei Evertune geht es letztendlich darum, wie der Name schon sagt, das Ding bleibt in Tune. Ist einmal eingestellt auf den Seitensatz, den man natürlich hat und auf das Tuning und dann ist das Ding einfach sofort da. Man zieht den vielleicht noch einmal kurz die Seite ein, aber danach ist das wirklich in Tune. Richtig, richtig cool. Also ich bin großer Fan von, ist auch danach, wenn man einmal sich reingefuchst hat, relativ easy einzustellen. Man muss wirklich nur, das ist vielleicht so ein kleiner Hint, wenn ihr Bock auf Evertune habt und so weiter und so fort, wo man sich so ein bisschen mit einlesen muss, ist definitiv, das bieten die Jungs aber auch bei sich, Jungs und Mädels bei sich auf der Evertune-Seite auch an, dass man dann checkt, worum es geht. Die bieten verschiedene Federstärken an. Weil, Beispiel, ich hatte einen Kunden, schönen Grüße an den Lennart, der hat sich, ich glaube, eine Solar Guitars vor ein paar Jahren, oder nee, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, vor 2 Jahren halt irgendwie geholt, mit einem Evertune-System und der spielt einen, oder hat dann einen recht dünnen Seitensatz gespielt, aber auf einem sehr tiefen Tuning. Und wenn mein Evertune-System nicht darauf ausgelegt ist, braucht man dann quasi einen anderen Federzug. Und da muss man so ein bisschen checken. Aber die haben so einen Generator dafür, dass man einfach auf der Seite eingeben kann, okay, ich habe gern das Tuning mit dem Seitensatz und dann sagt dir Evertune, was für ein System du letztendlich brauchst. Wenn man sich sowas aber vorgefertigt kauft, da muss man natürlich gucken, dass man halt umso tiefer man geht, auch einen dementsprechenden Seitensatz nimmt. Und wir sind alle natürlich so ein bisschen special. Man nimmt auch, wenn man tiefer geht, vielleicht manchmal nicht den strammsten Seitensatz, sondern auch einen dünneren. Und da muss man einfach dazu ein bisschen auf dem Schirm haben. Ansonsten kostet nämlich ein Federelement, ich glaube, knapp 55 Euro. Und das läppert sich dann nämlich richtig. Nichtsdestotrotz, Evertune, ey, ich bin Fan davon. Die gibt es jetzt mittlerweile seit, boah, ich würde sagen 10 Jahren, vielleicht ein bisschen länger. Und die haben sich echt richtig etabliert. Richtig viele Marken verwenden die auch mittlerweile. Also ESP, LTD sowieso. Ich glaube, BC Rich hat die natürlich auch. Also alles, was ein bisschen heavier ist. Und ja, ne, sich dann einbauen zu lassen, lohnt sich. Macht auch halt irgendwie Bock, das zu machen. Und ist einfach richtig cool. Und was Evertune auch anbietet, was ich auch natürlich ganz cool finde, man kann sich eine Gitarre neu ordern und die zu Evertune schicken und die machen dann quasi das Evertune Upgrade. So, die Preise sind sehr ähnlich, kostet immer so zwischen 250 bis 300 Euro, also die Einbaukosten und die machen das natürlich auch. So, also machen viele Leute, aber ihr kommt natürlich zu mir. Punkt, ich hoffe, ich konnte die Frage ein bisschen beantworten. True Temperament Frets findet man, die Leute, die es noch gar nicht gehört haben, bei Caparison. Da sehen die Bünde wirklich so aus, als ob die im Zickzack komplett laufen. Ich glaube, der Effekt soll dahinter sein, dass wirklich das so ausgemessen ist, weil es so abgefahren aussieht, dass wirklich jeder Ton komplett auch zu 100% reingestimmt ist. Also egal auf welcher Lage ich gerade spiele, egal auf welchem Mund ich gerade spiele, wenn ich jetzt Scheiße erzähle, correct me if I'm wrong, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Effekt ist, dass wirklich auch alles komplett zu 100% auf den, ja, wahrscheinlich 100 Cent, ja, vielleicht nicht, oder so genau, wenn ich jetzt ein F im ersten Bund auf der E-Seite spiele, ist es einfach ein F und fertig. Das ist so ausgemessen, dass das einfach stimmt. Finde ich auch ziemlich cool. Hatte ich bis jetzt nur ein paar Mal im Shop hier gehabt. Und Caparison macht das halt ultra genau. Habe mich lange mal gefragt, was wäre, wenn ein Kunde oder eine Kundin jetzt sagen würde, ich hätte gerne einmal die True Temperament, mein Gott, das Wort, Frets auf meiner Gitarre montiert. Kann man das machen? Ja, kann man, aber nur komplett mit dem Griffbretttausch, ganz klar. Weil die geraden Slots bei einer ganz normalen Mundierung, die kann man natürlich nicht, also googelt einfach mal, wenn ihr nicht wisst, wie das aussieht, und dann wisst ihr schon, was ich meine. Das geht nur, wenn man das Griffbrett tauscht. Dann muss man sich bei Caparison ein Griffbrett kaufen und das dann auf das, wenn das natürlich halt irgendwie geht, auf die Gitarre dann draufleimen. Das ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, ein unglaublicher Arbeitsaufwand. Da muss man die Dinger noch abrichten, was auch wahrscheinlich sportlich ist, aber die schreiben bei sich, dass ein ein erprobter Gitarrenbauer das natürlich hinbekommt, klar, dann geht das. Ist aber, wie gesagt, ein bisschen tricky. Aber gerade, ich glaube, das passt auch zu dem Evertune-Ding und auch zu den True Temperament Frets. Und auch FGN macht das auch. Ich glaube, da heißt das Circle Fret System. Ich komme jetzt aber nicht mehr richtig drauf. Da sind die, das sieht man so ganz leicht gebogen. Wie gesagt, nicht so ganz krass wie bei Caparison. Aber FGN hat auch quasi ein eigenes patentiertes System, damit man wirklich eine nahezu hundertprozentige Intonation hat. So, ich glaube, damit kann man das auf jeden Fall auf den Punkt bringen. Gerade für Studio natürlich cool. Live, klar, ist das auch, soll dann auch natürlich alles stimmen, aber live hat natürlich einen ganz anderen Vibe. Aber für Studio soll das schon, sind das sehr, sehr coole Sachen. Aber nichtsdestotrotz, also FGN ist, glaube ich, da noch am leichtesten. Ich habe mal, der Dom hat ja mehrere FGNs und davon hatte ich mal seine Strat bundiert. Auch mit dem System, und da ist super easy, weil die halt, wie gesagt, nur ganz, ganz leicht gebogen sind. Aber eine Caparison-Variante von True Temperament Frets ist wesentlich aufwendiger. Und Evertune, wie gesagt, sowieso. Punkt. So. Aber ich bin Fan davon. Ich finde es cool. Aber muss man halt gucken. Wenn man so ein bisschen, wenn alles nicht zu 100% genau sein muss, wenn man sagt, ey, ist eine Gitarre und kein Keyboard, dann reicht auch, ne, das solide Instrument mit einer soliden Brücke, und man kriegt das auch richtig geil eingestellt, weil die Mensur ist ja nicht mal eben so, sondern das ist auch schon alles sowieso CNC gefräst und auch auf dem 8, wahrscheinlich 1000 Millimeter alles genau, und man kann natürlich noch was rausholen, indem man das noch genauer alles misst und dem System natürlich versucht zu machen, aber eine normale Gitarre macht es letztendlich auch. Aber ich mag es, finde ich cool. Alright, irgendwas über Verstärker. Klassiker versus neue versus Modeling Amps. Yo, Verstärker ist halt nicht so richtig mein Metier. Nichtsdestotrotz, aber es hat hier schon so viel Talk ja über Camper und Modeling Amps stattgefunden. Also ich glaube, jeder Gast, der bislang hier war, hat gefühlt einen Camper gehabt. Selbst Simon Mantai, der auch so Session-Mucker ist, sagt dann auch, dass er einen Camper natürlich hat, wo ich jetzt sagte, der schleppt immer noch seinen Blues Deluxe halt irgendwie rum oder seinen Super Reverb, keine Ahnung. Der hat einen Camper, alle haben Camper, und ich bin nichtsdestotrotz, das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Historie, das war damals auch im Musikshop Axel schon so, am Anfang habe ich noch alles aufgesogen, was halt so Amps und Effektgeräte und gerne natürlich Gitarren halt anging, aber ich habe irgendwann Amps und gerade Effektgeräte so ein bisschen ausgeklammert, weil mir das zu viel wurde. In dem vorletzten Podcast mit dem Ralle hat er auch noch was erzählt, dass er sich ein Modeling-Amp geholt hat, und ich komme jetzt schon nicht mehr auf den Namen, fällt mir bestimmt gleich wieder ein, was irgendwie auch horrend teuer war, beziehungsweise ist. Und da merkt ihr, also wenn ich den Namen jetzt schon nicht mehr merken kann, ich bin bei Amps, wie gesagt, so ein bisschen raus. Also was da so neu gerade ist. Ich glaube, so wie ich da bei all den Leuten hier mitbekommen habe, die mich viel Talk letztendlich habe, ist halt Camper immer noch so, ja, das Referenzding, Exifex sowieso. Also würde ich auch nicht Schlechtes gegen sagen. Obwohl das ja nicht Profiling-Amps sind. Das macht ja quasi Camper. Line 6, glaube ich, mit dem Helix, was die auch schon seit ein paar Jahren am Start haben, ey, macht man auch nichts falsch. So, das ist ja schon so Speerspitze. Also ich glaube, so an den Digital-Amps, um das mal so ein bisschen abzukürzen, wäre es auf jeden Fall Line 6, Helix, Fractal Audio mit dem Exifex oder halt Camper oder halt das. Ich komme nicht auf den Namen, Alter, das gibt's doch nicht. Muss ich gleich nochmal gucken. Das, was der Ralle auch hat. Was aber auch ziemlich teuer ist und was aussieht wie ein fettes MacBook oder sowas. Aber wie gesagt, da gibt es halt gerade bei, ich glaube auch bei Verstärkern und bei Effektgeräten und bei Gitarren natürlich auch, habe ich manchmal wirklich einen Overload an neuen Companies. So. Und ich habe mich da versucht, so ein bisschen auf Gitarre zu spezialisieren, also Gitarre und Bass. Aber merke natürlich auch gerade, wenn ich auf Instagram mein Feed durchgehe, wie viele fucking Gitarrenbauerinnen oder kleine, große Companies weltweit es einfach gibt. Es ist unglaublich. So, und ich steige da auch manchmal nicht so richtig durch. Und deswegen bitte ich doch irgendeine Person, doch mal irgendwie vielleicht einen Amp-Podcast zu machen. Ja, trotzdem meine persönliche Präferenz natürlich. Ich bin beinharter Röhren-Amp-Spieler. Nicht, weil ich, also Camper ist mir gerade immer noch ein bisschen zu teuer. Kommt wahrscheinlich, aber irgendwann wird es mich kriegen, dass ich dann Bock darauf habe, mir eins zu kaufen. Ansonsten, nichtsdestotrotz, so im Metal-Bereich, ey, ein 5150 vom Peavey, beziehungsweise ein 6105 in einer 1er oder einer 2er Variante, wow. Also, damit macht man auch nichts falsch, wiegt natürlich echt eine Menge, aber das High-Gain ohne Ende, 120 Watt, richtig, richtig, richtig geil. Das ist so amerikanischer High-Gain-Sound, so wie man sich den wünscht. Also der zieht dann wirklich die Schuhe aus. Ich bin auch immer noch ein großer Fan von Soldano, die sich ja auch super lange schon gehalten haben und irgendwie immer noch angesagt sind und immer noch richtige Apothekenpreise haben. Wahnsinn. Custom Audio. Ich spiele immer noch ein, in Anführungszeichen, Original Custom Audio ist die Marke, die Bob Bradshaw damals, glaube ich, erfunden hat. Einer der LA Rack-Gurus, Studio-Gurus, der Boards für alle großen Jungs halt irgendwie verkabelt hat und Rack-Systeme gebaut hat. Ob es Mike Lando ist, ob das Luke Heather ist, ich glaube The Edge, also Bob Bradshaw ist halt der Typ gewesen. Gibt es halt immer noch so. Und der hat, glaube ich, Custom Audio gegründet, die wiederum dann nachher von Sir aufgekauft worden sind. Und ich habe noch eine Custom Audio-Variante dann von Sir, die aber auch unter dem Namen Custom Audio noch vertrieben worden sind. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich jetzt nicht irgendeinen Schrott erzählt habe, da habe ich den PT100, also das Signature-Modell von Pete Thorn, ist eigentlich ein aufgemotzter Marshall-Amp mit drei Kanälen. Mega High Gain, aber halt britische Variante, aber wirklich auch voll in die Fresse. Und ich stehe da total drauf. Ich habe das Ding jetzt seit 10 Jahren, habe mich bislang auch nicht im Stich gelassen, macht einfach Bock. Und ja, das ist so mein Präferenzding. Wo ich auch noch ein bisschen schwach werde, gibt es aber auch schon jetzt ein bisschen länger, ist einfach Friedman. Friedman, Dave Friedman, Amtech von Eddie, Rest in Peace immer noch, hat Friedman Amps rausgebracht und die haben auch richtig geile Endorser. So. Also zum Beispiel der Bill Kelly hier von Mastodon hat einen, Steve Stevens, gut, Steve Stevens hat natürlich überall seinen Finger mit im Spiel, wenn es um Endorsements geht. Der hat auf jeden Fall echt ein paar gute Signature Amp und der Heavy Brown Eyes, ein richtig, richtig geiler Amp. Viele mögen die Optik nicht so richtig, weil das so dieses Off-Center Marshall Ding letztendlich noch ist, aber das ist auch Marshall auf komplette Steroide gesetzt. Wow, ich war einmal bei Musikproduktiv, wo ich das Ding angetestet habe und der hat mir auch nicht nur einmal die Schuhe ausgezogen und ich finde es richtig cool. Und Friedman macht auch übrigens Gitarren im Relic-Bereich. Ich habe bislang leider noch keine an der Hand gehabt, aber ich wäre da so ein bisschen scharf drauf, weil ich irgendwie kicken die mich ein bisschen. Und ja, deswegen. Das ist aber, wie gesagt, alles ultra subjektiv. So einen richtigen Amp-Talk kann ich jetzt leider nicht so richtig geben. I'm sorry. So, das aber auf jeden Fall. Passt gerade für mich die richtigen Pickups. Ich krieg ab und zu, oder was heißt ab und zu? Nein, völlig falsch. Sehr oft so die Pickup-Beratung-Frage. Was ich voll verstehen kann, weil der Pickup-Dschungel ist auch immens groß von der kleinen Boutique-Klitsche, ob es Kloppmann, ob es Häusl ist, ob es die großen gängigen Marken sind wie die Marzio oder auch der Pro sagt die Marizio. Seymour Duncan, sowieso absoluter Klassiker, Sir macht eigene Pickups, Fender macht eigene Pickups, so und so weiter. Also es gibt wirklich Amber, mein Gott, Lolla, super angesagt, also der Pickup-Dschungel ist richtig groß, EMG Fishman, ganz klar, im aktiven Bereich. Und da ist immer so die Frage, ey, was passt zu meiner Gitarre, was kann man halt irgendwie nehmen und ja, sag doch mal was, berat mich doch mal. Ganz ehrlich, ne, bei Pickups ist halt immer so das Ding, Pickups sind absolut subjektiv. Nicht jeder hört jetzt irgendwie anders, aber irgendwo schon. Und das, was ich vielleicht als geil empfinde, empfindet die andere Person vielleicht gar nicht als geil. Man kann natürlich trotzdem so ein paar Richtwerte nehmen und das kann man irgendwie, finde ich, schon auf so ein paar Marken übertragen. Also ich habe da am Anfang auch mal so ein bisschen gebraucht, um mich da reinzufuchsen, um zu checken, was gibt's denn überhaupt. Und eigentlich unterscheide ich immer Pickups quasi in den Output-Bereich, wofür man die am besten nimmt. Also von, es gibt die Leute, die super wenig Output haben wollen, also Low-Output-Pickups, dann die Medium-Bereich und dann die wirklich High-Gain haben wollen. So, und man kann am Ende des Tages, da muss ich die Beratung nicht immer machen, nein Quatsch, ich mache es dir natürlich gerne, wirklich auf die Herstellerseiten einfach gehen, ob das Dimasio ist, ob das Seymour Duncan ist. Und ich glaube, Duncan hat mittlerweile auch einen eigenen Konfigurator, wo man angeben kann, was für ein Gitarrenmodell man hat und der empfiehlt einem dann, eine pauschale Empfehlung, was für ein Pickup man letztendlich nimmt. Aber es steht und fällt immer mit dem, was man machen möchte. So, Klassiker ist zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Seymour Duncan Pickups, wenn man sagt so, okay, nehmen wir jetzt eine Les Paul-Konfiguration, also sprich zwei Humbucker, für die Neck-Position irgendwas im Bereich SH1, quasi der Ur-Humbucker, warme, glockiger Sound, so wie man das haben möchte, wie Slash das zum Beispiel halt auf seiner Les Paul spielt, macht man echt nichts mit verkehrt. Das ist immer so für ein Low-Output, und Low-Output darf man jetzt auch nicht unterschätzen, dass der jetzt irgendwie, dass da gar nichts rauskommt, aber der klingt einfach nicht so fett und der brät eigentlich alles weg. So, das macht man dann eher so an der Stehkonfiguration, dass man da vielleicht einen etwas heißeren, so sag ich das mal ganz gerne, Pickup nimmt. Ob das vielleicht von Seymour Duncan SH6 ist, also der Distortion, Duncan Distortion Pickup, ein SH4, der Jazz and Blues, der für mich immer der Jeff Beck Pickup bleiben wird, auch eigentlich ein SH1, also der Ur-Humbucker von Fast Lover, entwickelt. Und das ist ein SH4, ist quasi ein SH1, der auf Steroide gesetzt ist. Ihr merkt, ich werfe dann hier jetzt irgendwelche Namen dann irgendwie rein und man hört irgendwie nur SH und irgendwelche Zahl dahinter. Bei Dimasio heißen die dann nochmal ganz anders. Da gibt es dann eine Super Distortion, ein Evo, ein Chopper, ein Twanking, keine Ahnung, ob das jetzt Humbucker oder Single Coil ist. Ich würde wirklich die Hersteller durchgehen und gucken, was will ich denn überhaupt haben. So, und dann einfach so kategorisieren. Punkt. Wenn ich Ultra-Metal-Sound haben möchte für meine Gitarre, so, und das soll einfach nur braten und ich möchte im Clean-Bereich, möchte ich echt, ich spiele gar nicht clean, sondern einfach nur verzerrt und will wirklich, ja, den fetten Brat-Sound haben, ey, dann EMG oder Fishman. So, also EMG halt immer noch, glaube ich, der absolute Klassiker, 81er, 85er im Set. Ob Zach White jetzt irgendwie ist, ich glaube Kerry King, irgendwie alle großen Jungs und Mädels wahrscheinlich auch, haben EMGs halt irgendwie gespielt im aktiven Bereich, aber aktiv hat halt immer eine Charakteristik, Jim Root zum Beispiel von Slipknot auch, hat immer eine Charakteristik, dass der Clean immer ultra steril klingt. So, hört euch mal irgendwie, genau, Kirk Hammett, Klassiker, oder auch James Hetfield, beide EMG-Player. Wenn die Nothing Else Matters halt irgendwie live spielen und dann ein EMG dann mit dem Clean Sound angemacht wird, das ist nicht so richtig geil. Also ist halt geil, weil es Metallica ist, aber das klingt halt alles schon so ultra steril für einen Clean Sound. So, ne? Da wird natürlich auch nicht durch einen Fender Amp gejagt, ist mir auch völlig klar. Aber deswegen, das würde ich echt nur nehmen, wenn ich Bock auf wirklich einen High Gain Sound habe. Wobei letztendlich muss man auch sagen, Steve Lukather spielt auch EMGs. Aber der jagt dann auch durch tausend Systeme wahrscheinlich nochmal durch, wenn Bob Bradshaw auch sein Amp-Tag zum Beispiel ist. Und der wird auch natürlich noch irgendwie einen cleanen Sound noch daraus bekommen. Fishman macht das natürlich ganz cool. Und die haben EMG mittlerweile, finde ich, so ein ganz klein bisschen den Rang schon fast abgelaufen, weil sehr, sehr viele ehemalige EMG-Player zu Fishman gewechselt sind. Aber die haben nochmal mehrere Voicings, was ich ganz geil finde. Dass man mit einem Push-Pull-Proti zum Beispiel nochmal den Pickup anders ansteuern kann und der einfach nochmal, ja, einen ganz anderen Sound nochmal macht. Das finde ich sehr, sehr cool. Nichtsdestotrotz, um das ein bisschen abzukürzen, bei den Marken letztendlich, wenn man sagt so, ey, ich will einen vernünftigen, guten Pickup haben, Steymour Duncan, Dimasio, wenn das Made in Germany sein soll, ey, Harry Häusel, der macht richtig, richtig gute Pickups. Und die Leute, die ich natürlich jetzt vergesse, die Pickups auch noch selber machen, die ich nicht auf dem Schirm habe, tut mir total leid. Ich habe da auch nur so meine bekannten Marken zum Beispiel im Kopf. Wenn Boutique natürlich sein soll, dann Kloppmann, ich glaube Andreas Kloppmann, wenn mich nicht alles täuscht, wo dann natürlich auch sehr viel drumherum noch passiert. Also ich glaube, man kann die Gitarre auch dahin schicken und der wickelt die Pickups so für dich, wie du das gerne haben möchtest oder dass das zur Charakteristik der Gitarre passt. Da das dann so wirklich Custom Shop, Custom Shop. Harry Häusel gibt sich aber auch super, super, super viel Mühe. Ich glaube, Nick Huber oder die meisten Nick Hubers oder vielleicht sogar alle haben Häusel-Pickups drin, richtig cool. Lolla ist auch ziemlich groß aktuell wieder geworden. Michael Landau hat Lolla-Pickups bei sich drin. Wie heißt es? Bei Eastman wird Lolla verbaut. Nash hat, glaube ich, auch sehr viel Lolla. Auch sehr beliebte Pickups, die man auch in ultra vielen Variationen finden kann. Geht auf die Herstellerseite. Und ne, also die Homepage ist vielleicht heutzutage so ein bisschen out geworden, weil alles irgendwie nur noch über Social Media stattfindet. Aber gerade bei diesem Pickup-Game wird einem da wirklich viel abgenommen, weil man sich da so ein bisschen durchklicken kann. Und wenn man dann trotzdem immer noch keine Ahnung hat, dann kann man natürlich mich gerne fragen oder die Jungs aus dem Musikshop Axel, weil die geben dann nochmal so eine ganz persönliche Empfehlung. Aber ja, Herstellerseiten. Ihr macht nichts mit falsch, wenn ein Pickup halt irgendwie um die 80 bis 90 Euro zum Beispiel kostet. Selbst Timo Duncan kann auch einen Custom Shop, eine Antiquity-Serie. Man kann sich auch das Jobber Namasa Set für irgendwie 400, 500 Euro kaufen. Ey, kann man alles machen. Also wenn man Fanboy ist und Fangirl, dann macht man das. Aber muss natürlich nicht unbedingt sein. Aber genau, die richtigen Pickups. Stellt euch die Grundfrage, ey, was will ich? So, welche Musikrichtung, Stilistik mache ich das jetzt vom Genre her? Classic Rock, Heavy Metal, Blues Rock, Cleaner, Jazz, so. Und dann wird man relativ schnell fündig, wie gesagt, bei allen gängigen Marken. So, weiter geht's. Ja, auch nochmal so eine Bridge-Frage. Fuck, die hätte ich da schon mal gerade mit reinbringen können. Erfahrungen, Evertune, Fred Rose, Wonderbar und Barbage. Okay, Bridge Talk 2.0. Evertune hatte ich schon. Klar, ne, sage ich jetzt nichts mehr zu. Floyd Rose, natürlich habe ich Erfahrung mit Floyd Rose. Floyd Rose ist einfach richtig geil. Und jetzt schalten alle ab, die Floyd Rose richtig scheiße finden. Nein, Floyd Rose ist, ne, man liebt es oder man hasst es. Limitiert einen natürlich so ein bisschen in der Spielweise. Gerade was Seitenwechseln angeht, geht man nicht mal so eben. Wenn dir eine Seite auf der Bühne reißt mit einem freischwebenden Floyd Rose, kannst du den Song abbrechen, kannst nicht weiterspielen, weil das Ding komplett out of tune ist. Wer aber wirklich auf krasse Modulation abfährt, à la Steve Vai, à la Nuno Bettencourt, Joe Satriani, der braucht natürlich einen Floyd, ganz klar. Anders geht's natürlich nicht. Wie gesagt, ich bin großer Floyd Rose Fan und ich habe das auch, glaube ich, schon mal in einer meiner letzten Podcast-Folgen erwähnt gehabt, was so die Hardware angeht, dass man da so ein bisschen doch schon auf die Marke gucken sollte. Also Ibanez hat ganz eigene Systeme. Also ne, Ibanez nimmt jetzt nicht irgendwie ein License by Floyd Rose oder ein Original Floyd Rose, das macht Ibanez quasi selbst in auch gefühlt 1000 Ausführungen, von gut und günstig bis hin zu richtig teuer, ist einmal alles mit dabei. Ansonsten, klar, Original Floyd Rose ist so der absolute Klassiker, wobei aber auch es dann genug Ablinger natürlich von gibt. Ob das diese License-Modelle sind, sprich ein License Floyd Rose von Jackson oder von Charvel, so, wo die nehmen, glaube ich, ein License by Original Floyd. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Floyd Rose. Ach, fuck. Mann, jetzt bin ich ein bisschen raus wegen dieser Lines-Geschichte. Ach, genau. Und dann gibt's natürlich noch mittlerweile auch Companies wie FU-Tone, die, glaube ich, 1:1 Floyd Rose nachbauen. Vielleicht noch mit ein bisschen anderem Material. Ich habe bis jetzt nur mal so Trennfedern von denen hier gehabt, aber die geben sich, glaube ich, auch richtig viel Mühe. Vor allen Dingen auch, weil man die Floyds genau in verschiedenen Farben nämlich bekommt, weil ich so ein bisschen fancy finde. Ja, der Olli Kaminski hat da auch, glaube ich, was erzählt, dass sie auch einen super Support auch anbieten. Also wie gesagt, ein ganzes Tramp von denen hat oder Floyd hatte ich bislang von denen noch nicht hier gehabt. Bin mir aber ziemlich sicher, dass das richtig, richtig gutes Zeug sein soll. Schaller sowieso. Also Schaller macht natürlich richtig gutes Zeug und da lohnt sich das auch immer mal, die Gitarre vielleicht umzurüsten. So, jetzt bin ich wieder in the game, weil ich hatte ja irgendwie vor ein paar Wochen mal hier so eine Jackson da gehabt mit so einem License by Floyd Rose, was völlig durchgerostet, durchgefressen war, wo ich dann, nachdem ich dann versucht habe zu reinigen, dann nochmal versucht habe, erst gesagt habe, das lohnt sich nicht dazu, das nochmal neu zu machen, und dann habe ich doch von Schaller eins gekauft, was 1:1 einfach drauf gepasst hat, weil auch gar nicht so teuer war und was einfach richtig vernünftiges Material ist, was super, super, super lange hält. Die gut und günstigeren License-Spy-Dinger, da drehen sich halt irgendwann die Gewinde durch. Ob das jetzt die kleinen Schrauben sind, womit man die Seitenreiter für die Oktave festdreht, ob das die Schrauben sind, womit man die Seite hinten festlockt, irgendwann ist das Gewinde durch und dann kann man das Ding quasi eigentlich in die Tonne hauen, weil die Seitenreiter nur nachzurüsten lohnt sich nicht. Kosten pro Stück dann auch 20 Euro und dann kann man schon so viel Geld für ein neues Trem in die Hand nehmen. Aber ein vernünftiges Trem kostet auch so zwischen 150, 180, ob das dann Schaller oder Goto zum Beispiel sein soll, bis 250, 300 Euro für Original Floyd. Farbe oder Farbwünsche kosten natürlich nochmal extra. Wonderbar, genau, anderes Trem-System. Wonderbar kenne ich nicht, habe ich aber gerade mal ganz kurz gegoogelt. Scheint auf jeden Fall was älter zu sein, erinnert mich ganz, ganz krass an Kala. Und Kala gibt es natürlich auch noch, wird zum Beispiel bei ESP gerne noch verbaut. Kala ist echt ein bisschen abgefahren, aber die Dinger sind, glaube ich, wirklich unkaputtbar, weil ich glaube, die, das ist so wirklich Waffenstahl, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe mal einen Kunden hier gehabt, ich meine, es war der Christian, der hat sich eine Agile Achtseiter geholt mit einem Carla-Trem, was ich partout nicht eingestellt bekommen habe. Also ich habe alles probiert, liebe Grüße an der Stelle, es hat aber nicht hingehauen. So, und bei Carla ist mir da manchmal so ein bisschen zu viel, obwohl das wirklich geil verarbeitet ist, aber zu viele Möglichkeiten, das einzustellen. Man kann den Seitenreiter nochmal extra rausfahren, hat gefühlt 2-3 Schrauben zu viel, um das irgendwie, also für mich dann vernünftig einzustellen, und das ist mir einfach zu viel. Also da finde ich einen Floyd in Anführungszeichen, also einen Original Floyd, ein bisschen puristischer. Nichtsdestotrotz ist Carla trotzdem irgendwie cool, weil ne, ESP nimmt das noch, also ich glaube E-Tool sogar auch. Und noch ein paar andere Marken. Gibt es auch schon Ewigkeiten. Genau, ein altes Schabel, die nehmen zum Beispiel auch immer noch, glaube ich, Carla-Trems, die haben die auch noch mit da drauf. Ist eigentlich unkaputtbar, ich finde es nur so ein bisschen fummelig einzustellen. Und ein anderer Trem-Brücken-Player ist Babic. Habe ich jetzt schon echt ein paar Mal hier gehabt. Wird auch, glaube ich, von LTD ESP in Stock mittlerweile auch bei Bässen und Gitarren gerne verbaut. Hab auch mal das ein oder andere System, glaube ich, auch in Tom Hoppeshäuser auf seiner Tally auch mal eins draufgebaut. Ich finde es cool, ziemlich cool sogar. Ich meine, die kommen aus Fernost, was jetzt aber auch gar nicht schlimm ist, aber die haben sich echt ein bisschen Gedanken gemacht, die Sachen noch cool einzustellen. Also man hat so die Möglichkeit nochmal, was weiß ich, wenn man jetzt ein Brückensystem für eine Telecaster nimmt, dass man da nochmal die Seitenreiter einzeln blocken kann, wenn die Oktave eingestellt ist, dass die sich gar nicht mehr verstellt. Das mag ich total gerne. Macht zum Beispiel Tonpros bei Les Paul-Brücken genauso. Haben sich Mühe gegeben, dass man echt sehr exakt die Seitenlage einstellen kann. Das gefällt mir. Optik ist, finde ich, so ein bisschen Geschmackssache, weil die Seitenreiter einen relativ starken Aufbau haben. Also ne, die Optik ist irgendwo natürlich auch mit entscheiden. Man muss halt so ein bisschen Bock auf die Brückenoptik haben. Ich stehe so ein bisschen drauf, aber ich habe bisher langweilig echt eine gute Erfahrung mit Babic-Brücken gemacht, weil man dadurch seine Gitarre echt nochmal gut upgraden kann. Gerade so im Telecaster-Bereich, so der Klassiker, wenn man halt die Tele umrüsten möchte auf eine Brücke mit 6 einzelnen Seitenreitern, vielleicht noch einen Humbucker-Ausschnitt, da gibt es manchmal nicht ganz so viel, und da bietet Babic wirklich in allen Bereichen was an. Ich glaube, ZZ Top wollte ich schon sagen, Billy Gibbons von ZZ Top ist, glaube ich, auch Babic Endorser, hat auch ein eigenes System. Oh, der Zeppelin fliegt. Fuck. Ich bin sofort wieder da. Ich muss mir dann einmal angucken. Und da bin ich wieder. Ey, sorry, es geht einfach nicht. Das ist seit meiner tiefsten Kindheit darin verankert, weil ich so ein, das hört sich so creepy an, aber so ein Zeppelin, Prallluftschiff oder Blimp-Enthusiast geworden bin. Ganz lieben Dank an meine Mom, die mit mir andauernd zum Flughafen gefahren ist, damit ich mir den angucken konnte. Und mit mir illegal dann irgendwie auf das Flughafengelände gegangen ist, obwohl die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schon mal gesagt haben, nein, sie dürfen hier nicht hin. Und meine Mutter dann immer meinte, aber der Junge, der will sich doch den Zeppelin angucken. Dann durfte ich in die Halle, durfte mich mal ins Cockpit setzen. Und wirklich, ich höre das Ding auf, weiß ich nicht, 10 Minuten, bevor ihr den hört, höre ich den schon und weiß, dass der da ist. So. Und ich habe den gestern das erste Mal wieder gesehen, weil die Saison wieder eröffnet worden ist. Und für mich ist das einfach die pure Eleganz am Himmel. Und ich, also, ich liebe das Ding, hört sich sehr gruselig an. Nein, ich stehe da einfach total drauf und das fasziniert mich total, den Fliegen zu sehen. Und deswegen, ich muss dann rausgehen und muss mir das angucken. Das ist einfach schon fast, also ich kann das nicht auslassen. Und bin auch schon zweimal damit geflogen, nicht gefahren, geflogen. Einmal mit meinem Vater und einmal mit dem Bene. Ich zum 30. dann geschenkt bekommen. Ultra geil, wirklich ultra geil. Wird natürlich bei Corona jetzt gerade nicht stattfinden, gehe ich mal stark davon aus. Aber es ist, also ich finde es einfach mega cool. So, jetzt muss ich wieder reinkommen und darf mich davon nicht ablenken lassen, weil der schwirrt jetzt hier die ganze Zeit rum. Ist ja kein Zeppelin-Podcast, vielleicht gibt es ja sogar einen, egal. Genau, Babic, bin ich wie gesagt ein großer Fan von, stehe ich total drauf, finde ich cool. Wenn wir von Floyd mal so ein bisschen weggehen, eine Sache noch, was Brückensysteme auch angeht, ABM. ABM-Brücken, Glockenmessing, Glockenbronze, sitzen in Berlin, made in Germany und bieten für jede Vintage-Strat was Vernünftiges an, in jedem String-Spacing, ob das das Narrow-Spacing ist, was manche Strats haben, was ein bisschen breiter, String-Spacings, die ein bisschen weiter geführt sind. ABM hat alles am Start. Hat natürlich auch Brückensysteme für eine Les Paul, also sprich Tune-O-Matic und Stop-Tailpiece. Aber gerade für Strats haben die echt richtig, richtig gute Trem-Systeme. Goto natürlich auch, kann ich, also Goto macht richtig gutes Zeug, aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal bei so einem Mechaniken-Talk gesagt, dass da viel, viel vernünftiges Zeug da ist. Und ja, genau, das würde ich so nochmal den Brücken noch anschieben. Was haben wir denn noch? Ja, da fragt ein Kollege hier, Pedale kamen bis jetzt gar nicht vor. Das stimmt, weil, das habe ich, glaube ich, bei den Amps gerade schon gesagt, ich Pedale für mich so ein bisschen ausklammer, beziehungsweise ich lieber Talk über Pedale vielleicht mache, wenn ich die passende Person dann dafür habe. Und ich bin wirklich, also bei Pedalen bin ich komplett ausgestiegen, weil der Markt einfach hart umkämpft ist. Es gibt so viele Companies, die jetzt in den letzten Jahren halt irgendwie aus dem Boden geschossen sind, die den x-ten, tausendsten Tube Screamer halt irgendwie nochmal anfertigen, was voll in Ordnung ist. Also es wird alles kopiert, 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 muss auch so sein, ist ja bei der Gitarre nicht anders. Aber ich bin bei Pedals komplett ausgestiegen. Einfach, weil mir das, ich schneide es nicht mehr. Also ich lese ja auch irgendwie kaum noch irgendwie die Gitarre im Bus oder sowas. Krieg dann vielleicht auf Instagram das ein oder andere mit, was ich halt cool finde. Ich kann die Frage nur so beantworten mit den Pedals, die ich halt irgendwie cool finde. Die Marken, die sich für mich in den letzten Jahren etabliert haben. Also wie gesagt, super, super, super subjektive Meinung. Das ist zum Beispiel im Modulationsbereich Strymon, ganz klar. Also Strymon ist super, super geil. Habe ich drei Drähte von, das Timeline, das Big Sky und das Mobius. Ich glaube, die haben letztens auch das Night Sky rausgebracht, was mich auch so ein bisschen anfixt, wo ich Bock drauf hätte. Aber gerade was so breite Flächen angeht, um träumerische Sounds einzustellen, auch studiotauglich auf die genau BPM-Zahl, dass noch irgendwelche Obertöne dazu gemixt werden. Also man kann wirklich eine Traumatmosphäre damit schaffen. Stehe ich total drauf. Also Strymon ist für mich in dem Bereich super. Eventide macht aber genauso einen guten Job, das weiß ich auch noch. Wobei ich da auch wiederum sagen muss, es gibt wahrscheinlich auch da in diesem Bereich nochmal ganz andere Companies, die ähnliches gutes Zeug machen. So, das ist jetzt ganz persönliche Präferenz. Wie gesagt, Strymon oder Eventide. In den CR-Sachen finde ich Vemuram eigentlich ganz cool. Das ist in den letzten Jahren, war das ja so der ganz, ganz heiße Tipp. Wurden jetzt mittlerweile prallerweise von Ibanez aufgekauft, Made in Japan. Machen Zerra, Punkt, so unter anderem. Könnt ihr euch mal näher mit auseinandersetzen. Der Vemuram Genray ist, glaube ich, der beliebteste mit gewesen. Der nochmal so gerade irgendwie vorm alten Fender Amp oder vorm Fender Amp mit einer Strat, den da angeschlossen, der haut nochmal echt das ein oder andere raus. Aber da begebe ich mich jetzt, wie gesagt, auf dünnen Eis, weil jetzt über Effektgeräte zu philosophieren, bin ich auch unglaublich pragmatisch für. Also Beispiel, ich habe mal einen legendären Klon gehabt, aber nicht den Original Klon, sondern ich glaube, das war der Klon vom Klon, aber von dem Typen, der den Original Klon einfach gemacht hat. Der hat vor ein paar Jahren nochmal so eine neue Serie aufgelegt in Rot. Und dann haben wir halt irgendwie so ein Badge für den Laden bekommen und die waren natürlich alle sofort weg und dann hat er nochmal einen gemacht und dann hatte ich halt irgendwie einen und ey, shame on me, aber das Ding lag bei mir zu Hause und ich habe es ein paar Mal gespielt und habe es einfach überhaupt nicht gewertschätzt, so. Und dann habe ich das Ding einfach verkauft, weil ich gemerkt habe, ey, ich zock's einfach nicht so. Und das ist für mich auch irgendwie nicht relevant, wenn ich das Ding jetzt live halt irgendwie spiele. So, ich habe schon ein Stressbrett mit 8 Tretminen drauf. Und deswegen, also ich bin da überhaupt nicht drin. Ich will mal sagen, freier Mitarbeiter aus dem Musikshop Axel, der Joe Johannes, schöne Grüße, wenn du das hörst, der haut jetzt gerade, kleine Effektgeräte raus, will sich damit so ein bisschen Namen machen, den verlinke ich gerne in den Shownotes, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Der wäre vielleicht mal ein Kandidat dann für den Podcast, um sich über Effektgeräte zu unterhalten. Aber ich lade vielleicht mal eine Person einfach ein, die auf so Effektgeräten-Talk richtig Bock drauf hat. Macht durchaus Sinn, aber wie gesagt, ich kann das jetzt nicht so richtig bedienen, ich kann nur das sagen, was ich halt cool finde. Wie gesagt, Strymon, ey, was Wavas angeht, irgendwie finde ich Dunlop ist super. Real McCoy natürlich auch. Absoluter Klassiker, gibt sich auch richtig viel Mühe. Ich hoffe, den gibt's noch. Der hat mal irgendwie vor ein paar Jahren so eine Crowdfunding-Sache gemacht, weil es ihm, glaube ich, finanziell nicht so gut ging. Ich hoffe, der hat sich noch irgendwie ein bisschen gehalten. Ansonsten kann ich auch nur empfehlen, Tone Freak Effects, LA, Boutique Pedals, Typ, wir folgen uns auf Instagram, der macht richtig cooles Zeug, gibt's auch schon seit Jahren, da ist auch seit Jahren schon mein Abonai 2 als Overdrive von mir auf dem Effektgerät. Maxon, auch Klassiker. Die Japaner machen da einen richtig guten Job. Da habe ich einen SD9. Man liebt oder man hasst den. Also ist so wirklich Distortion, so at its best. Eierschneider, den mache ich nur dann an, wenn ich eh schon viel zu viel Gain habe. Und dann kommt der SD9 nochmal oben drauf, damit man so diesen Moment hat, wo man nicht aufhören darf zu spielen, weil dann sonst immer alles weggeblasen wird. Was habe ich denn noch? Ich habe jahrelang Whammy gespielt. Finde ich irgendwie immer noch cool. Ein Whammy nimmt nur immer unglaublich viel Platz weg und muss dann immer mit einem externen Netzteil betrieben werden. Aber ein Whammy fand ich, ja, irgendwie als Rage Against the Machine Fan, musste ich ein Whammy auf jeden Fall haben. Hab das aber jetzt gegen das, wie heißt das, Ricochet eingetauscht von Digitech. Ist ja die Company, die hat Whammy herstellt, weil ich letztendlich nur so ein paar Features brauchte und nicht das Expression Pedal mit dazu. Aber wie gesagt, finde ich auch ziemlich cool. Sir macht richtig gutes Zeug, auch nicht nur Gitarren-Pickups, sondern auch Effektgeräte und haben da auch eine richtige Palette an Distortion-Overdrives, ein Fass haben die auch draußen, haben Tremolo draußen, auch gutes Zeug. Ein Buffer, den habe ich von Sir, der ist ziemlich cool, weil ich ein relativ großes Board habe. Ich bin zu faul, meine Effektgeräte einzuschleifen, weil ich einfach nicht Bock habe auf diesen extra Kabelweg. Und habe mir dann einen Buffer geholt, der einfach quasi das Signal ganz, ganz einfach ausgedrückt quasi so gleich macht, dass ich so gut es geht keinen Signalverlust habe. So, das mag ich bei dem Teil, ist eine kleine Kiste, stehe ich drauf, Sir macht richtig gutes Zeug. Sodic ist, oh mein Gott, nee, ich will nicht so viel auf Effektgeräte eingehen, das, weil ich weiß da nicht so viel drüber, beziehungsweise ich bin halt irgendwann einfach rausgestiegen. Ich finde aber letztendlich auch, also man kann sich halt auch mit Effektgeräten dumm und dämlich kaufen. Also ich glaube, die Vimurams kosten zum Beispiel um die 400 Euro, was echt sportlich für ein Effektgerät ist, weil es halt Boutique ist. Der Klon vom Klon hat, glaube ich, auch irgendwie knapp 400 gekostet. Für einen Serra ist das, wow, richtig teuer. Vielleicht kann man halt abschließend sagen, was so Effektgeräte angeht, was will ich haben? Also ich meine, ey, am Ende des Tages, ne, man kriegt ja von gut bis günstig bis Boutique mittlerweile alles, ob das Moair ist, die irgendwie teilweise schon Effektgerät für einen Fuffi anbieten oder für 60 Euro, was natürlich der Klon von TC letztendlich ist, einfach von der Optik her. Dann kommt vielleicht Boss, auch nichts gegen Boss, weil Boss, wer hat noch kein Boss-Effektgerät gehabt? Jetzt mal ganz ehrlich so, ne? Also mein Boss CR1 Chorus, den ich früher hatte, ey, damit hätte ich, weiß ich nicht, hätte ich Autos simulieren können, weil die Dinger so krass verbaut sind, ist eigentlich unkaputtbar und irgendwie auch geil, so einen Boss-Treter zu haben, so. Wie gesagt, ob es ein CR1 ist, ob das das DD7 ist, das Delay, oder halt irgendwie die Zerre, ich komme jetzt nicht mehr, was, der DS1, der Distortion, Boss, also, ne, die Leute sind immer so ein bisschen verpönt, was Boss manchmal angeht, so, ja, das ist ja irgendwie gut und günstig Standard, ja, aber ey, trotzdem irgendwie geil. Also ich empfehle euch, das habe ich in meinem Shop drüben mit Marc gemacht, Metal Zone an seinem Super Reverb angeschlossen, ey, das hat alles weggeblasen. Das war eine 1A Ami-Metal-Zerre. Also auch ein bisschen abgefahren, aber das war richtig geil. Das hat auch richtig geknallt. Deswegen Boss natürlich. Also das ist jetzt so meine persönliche Abstufung. Im Gut- und Günstig-Bereich vielleicht dieses Moair, was aber trotzdem vernünftig ist. Dann ne, Boss, der gute Standard. Ein bisschen gehobener manchmal TC. Ich habe mal gehört, wurde TC von Behringer aufgekauft? Ich glaube schon. Ich meine ja. Und da haben viele lang gesagt, so, ist glaube ich wahrscheinlich immer noch so geblieben. Ich weiß jetzt nicht, ob da was an der Qualität geändert hat, glaube ich nicht. Ich habe viele TCs gehabt, ich habe immer noch das Polytune, ein super solider Tuner, stehe ich total drauf, sieht auch fancy aus. Und habe dann auch diesen Mimic, der diesen Doppler-Effekt machen soll, den ich so gut es geht, also fast nie irgendwie nutze, völlig cool. Und darüber kommt dann immer für mich, ja, sowas in dieser Strymon-Liga. Weil Strymon ist auch richtig sportlich. Also die fetten Mopeds kosten natürlich auch so um die 400 bis 450 Euro. Lohnt sich aber halt wirklich, wenn ich halt Bock auf geile Modulation letztendlich habe. So. Also die machen das, wie gesagt, richtig, richtig cool. Deutsche Company, die man auch sonst noch kennt, ist Lele. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man halt irgendwie, was weiß ich, auf der Bühne, wer macht's nicht, zwei Apps gleichzeitig spielen möchte, was richtig, richtig geil ist, holt man sich einen Dual-Switch von Lele oder einen P-Split, je nachdem, manchmal geht's auch mit einem P-Split, dass man dann da auch zwei Amps gleichzeitig mit anschließen kann, das geht. Das ist halt nur wichtig, zum Beispiel, wenn man zwei Amps gleichzeitig halt spielt, da begebe ich mich auch auf dünnem Eis wieder, dass am Ende eine galvanische Trennung letztendlich da ist, damit einer von den Amps nicht brummt. Weil sonst hat man ein sehr fieses Massebomben drin. Wenn jetzt ein Elektrotechniker das hört, der schlägt sich wahrscheinlich gerade die Hände vorm Kopf. Ich kann das aber gerade nur so rudimentär wiedergeben. Da braucht man auf jeden Fall schon ein Effektgerät, was den Amp quasi einmal vernünftig voneinander trennt, damit man nicht irgendwie einen Brummen dann da drin hat. Nichtsdestotrotz empfehle ich an dieser Stelle gerne Lele, weil Lele wirklich gutes Zeug macht, robust verarbeitet, stehe ich total drauf. Und ja, Punkt. Ich glaube, ich bin jetzt so ein... Ich konnte einen ganz kleinen Einblick in Effektgeräte geben, aber auch nicht zu tief, weil, wie gesagt, ich habe nicht so wirklich viel Plan, also was heißt nicht so viel Plan davon, aber nicht die breit gefächerte Erfahrung, weil ich dafür irgendwann auf meinem Stuff hängen geblieben bin, weil ich cool finde. Ich habe auch eine... Also ich mag Wawas total gerne. Hab ein Wild War, hab ein Dime War, hab die limitierte EVH Handpainted Version in Rot. Ich hab irgendwo noch ein Real McCoy War noch rumfliegen. Ich hab ein Ernie Ball War. Ey, die machen auch gute Sachen. Ernie Ball. Also finde ich auch, das Volume Pedal von denen ist cool. Und genau, das sind so die Sachen, die ich halt irgendwie cool finde. Aber es gibt bestimmt Leute, die haben mehr Plan nochmal von Effektgeräten. So, ey, ich quatsch jetzt schon fast eine Stunde, so lange wollte ich überhaupt nicht quatschen. Ich guck mal, aber ey, die Fragen sind auch gleich schon durch. Da kann ich direkt zwei Fragen zusammenführen. Und zwar einmal fragte jemand Talk mit Jabba. Der wird leider nicht stattfinden, was vollkommen in Ordnung ist. Schöne Grüße an den Jab. Weil der Jab, was heißt nicht möchte, weil einfach sagt, ey, der ist eher so der Off-Mic-Typ, voll cool. Und da muss man ja Bock drauf haben. Deswegen wird es leider keinen Talk mit dem Jabba geben. Aber die andere Frage ist Einfluss des Lehrers. Der eigene Gitarrengeschmack wird doch sehr vom Lehrer geprägt oder der Lehrerin geprägt. 100%ig richtig. Jabba, nochmal die besten Grüße an dich, weil wenn ich bei dir damals nicht Unterricht genommen hätte, also das war so ein bisschen ja mein Gatekeeper oder Gate-Opener, der Türöffner, einfach für musikalische Welten, weil zum Beispiel der Jab einen richtig, richtig großen Einfluss auf mich hatte oder die Person als Gitarrenlehrer oder Gitarrenlehrerin. Ey, da hole ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter aus und da können alle Leute, die Gitarrenunterricht dann haben, ob die jetzt vielleicht bei einer Person Gitarrenunterricht hatten, die richtig schrecklich war oder die natürlich hoffentlich richtig gut war, unterschätzt nicht den Einfluss von der Person, die euch Unterricht gibt. Das ist wirklich krass. Und das muss ja jetzt nicht nur der Gitarrenlehrer oder die Gitarrenlehrerin sein, sondern auch ein Lehrer halt irgendwie in der Schule. Wenn da eine absolute Bratze ist, so die vielleicht fachlich da irgendwie gut hinbekommt, aber die Kacke nicht vermitteln kann, ey, dann hat man einfach keinen Bock auf das Fach oder auf das Instrument. Ganz einfach. Gerade in den jungen, jungen Jahren, wenn man sich dann irgendwie zum Unterricht hinquält und man der Person, weil man kann das am Anfang vielleicht gar nicht differenzieren, ob die Person jetzt gut ist oder nicht gut ist. Weil am Anfang sind erstmal alle gut, die eine Gitarre gerade in der Hand halten können und vielleicht halt, weiß ich nicht, Smoke on the Water drauf spielen können. Dann denkt man als Kiddy schon so, wow, wie geht das? Richtig krass. So, ich konnte das dann damals natürlich auch nicht. Und deswegen ist der Einfluss unglaublich wichtig, auch so die Musikrichtung. Am Anfang kann man natürlich noch gut geformt werden. Und ich weiß, ich hatte natürlich schon halt irgendwie so, ich war so ein Punkrock und so ein kleines Metal-Kid, fand halt alles am Punkrock richtig geil. Hab mir natürlich auch schon ein bisschen was selber beigebracht. Aber als ich dann beim Job gelandet, mein Gott, da wäre ich richtig sentimental, als ob ich gleich anfange zu weinen. Wäre auch nicht schlimm. Ich würde es sogar machen, weil ich gerne sentimental manchmal bin. Nichtsdestotrotz, der Job hat so einen großen Einfluss auf mich gehabt. So, ich weiß noch, ich kam mal den damals in die Unterrichtsstunde rein, war erschlagen von seiner kleinen, guten Gitarrenauswahl, die er hat. Und, boah, ich laufe gerade eine Waschmaschine, wie laut das Ding ist, krass. Egal, war erschlagen von seiner kleinen, feinen Gitarrenauswahl und vielmehr von seiner riesigen CD-Sammlung, die er, glaube ich, mittlerweile aufgelöst hat. Ey, aber die ganze Wand war voller CDs. Das habe ich dir natürlich bis heute noch nachgeahmt. Ich bin mit der Platte nie... Also, ich war zuvor, mir mal Platten zu kaufen, weil ich zu viele CDs habe und wollte das nicht auflösen. Und bin nach wie vor so ein CD-Mensch immer noch. Naja, auf jeden Fall hat der Jab ein riesiges Arsenal an CDs gehabt und der hat einfach alles, jede Stilistik da gehabt so und irgendwie jede Band, die ich auch cool fand. Und dann hat man so sich so ein bisschen kennengelernt. Ich war ja noch irgendwie so ein kleiner Typ. Und der hat mir dann da irgendwie, was weiß ich, Ich meinte dann zu dem in der ersten Stunde so, ich so, ey Jabba, nicht Jabba, ich habe dann Markus natürlich gesagt, ist ein richtiger Name. Also ich würde ja gerne mal irgendwann das Solo von Fuel von Metallica spielen können. Da hat er so ein bisschen geschmunzelt, meinst du, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Weil das war für mich damals so das unerreichbare Ding. Und er hat mir natürlich dann irgendwie im Laufe des Unterrichts Welten geöffnet, hat mir Paul Gilbert gezeigt, hat mir Extreme gezeigt. Freak Kitchen, ach keine Ahnung, King's X, so irgendwie die ganzen 80s, 90s Bands und Muckerinnen, die ich bis heute unglaublich noch feier. Und natürlich ist das dann auch so wieder dieser Musikshop Axel Einfluss, dass ich dann von der ganzen Crew von damals natürlich auch noch viel Musikinput mitbekommen habe. Ich weiß, der Boris hat mich auch mal mit Sachen gut versorgt, die ich bis heute noch richtig, richtig cool finde. Hab aber nur beim Jabba-Unterricht gehabt und der Jabba ist für mich immer so, also wie gesagt, der hat mir Sachen gezeigt, hat mir Mucke mitgegeben, die mich einfach unglaublich mitgeprägt haben und der Typ hat richtig authentischen und guten Unterricht gemacht. Macht er immer noch, ich empfehle den Jabba immer noch gerne weiter, weil es einfach wichtig ist, dass der Lehrer oder die Lehrerin natürlich auch irgendwie, man muss menschlich miteinander klarkommen, das A und O. Und man muss halt irgendwie das Gefühl haben, dass die Person auch, ja, was soll ich sagen, nicht komplett festgefahren ist, sondern auf die Bedürfnisse letztendlich natürlich dann der Person eingeht, die Unterricht nimmt. Ich zum Beispiel habe auch mal eine Zeit lang Unterricht gegeben, also immer nur manchmal früher nach dem Shop noch oder mal eine Zeit lang bei mir in einer alten Schule. Das hat mir irgendwann einfach nur zu viel Zeit gekostet, deswegen habe ich da nicht so richtig Bock drauf gehabt, das langfristig zu machen. Mir war aber immer wichtig, dass meine Kids, die bei mir waren, natürlich auch irgendwie was lernen und ich denen keinen Scheiß erzähle und denen bestimmte gute Grundlagen auch vermitteln. Ey, ich will niemandem zu nahe treten, aber es gibt natürlich auch im Gitarrenbereich die Leute, die Unterricht geben, auch richtige Hammerwerferinnen. Ganz klar. Also die gibt's einfach. So, es ist völlig normal. Die gibt's wahrscheinlich in jeder Branche. Aber man checkt das einfach nicht. Wie soll man das dann manchmal checken? So, ne? Und ich finde so, das muss irgendwo Hand und Fuß haben, dass man sauber spielt, dass man sich langsam daran tastet und dass man sich mit der Person richtig gut versteht. Und wie gesagt, ey, ich glaube, alle Leute aus dem Shop damals, ich hätte bei denen allen Unterricht nehmen können und ich hätte mich mit allen gut verstanden. Und das kann man natürlich auch noch außerhalb des Shops noch sehen. So, ich hoffe, ich habe die Frage richtig gut beantwortet, dass der Einfluss einfach unglaublich wichtig ist. Und klar, das muss man natürlich auch sagen, als Gitarrenlehrer, Lehrerin, hat man natürlich auch, man schert so seine Jünger um sich herum. So muss man natürlich auch irgendwie sagen. So, man ist die erste Anlaufstation, wenn es irgendwie um Equipment oder sowas geht. Und ich weiß, wie im Shop damals oder auch ich hier im Shop auch, habe da manchmal so ein bisschen damit zu kämpfen, weil die Person, die Unterricht gibt, hat eine starke Meinung. Und manchmal kommuniziere ich dann quasi so indirekt, wenn ich jetzt irgendwie hier eine Person habe, die eine Gitarre abgeben möchte, kommuniziere ich manchmal nicht mit der Person, sondern eigentlich im Hintergrund mit dem Lehrer. So, weil die Person gibt eigentlich nur das wieder nach dem Motto, ja, mein Gitarrenlehrer hat gesagt, das und das muss man machen. So, und da muss man mal fairerweise sagen, dass der Gitarrenlehrer, der kann vielleicht gut Gitarre spielen, aber der muss nicht zwingend Plan irgendwie von Wartung haben. Also ich kenne manche Leute, die können auch nicht mal ihre Saiten wechseln. Voll in Ordnung, dafür können sie cool spielen, aber die haben von Equipmentpflege keine Ahnung. Beziehungsweise geschweige denn mal irgendwie von Einstellarbeiten oder Schraubertum oder so. Das ist einfach so. Und da muss man den Leuten so ein bisschen den Zahn ziehen und dann durch die Blume nur sagen, ganz vorsichtig, dass vielleicht der Lehrer nicht ganz so viel Plan hat. Und dass man das doch lieber so machen würde, wie ich das jetzt empfehle. So, und das ist manchmal ein bisschen schwierig und ja, keine Ahnung, wenn halt manchmal die Person, die Unterricht gibt, so ein bisschen festgefahren ist und sehr stringent ist, dann ist da manchmal ein bisschen schwierig, weil das wirkt sich natürlich auch auf die Schülerin aus, ganz klar. So, was ja auch völlig in Ordnung ist. Oder auf die Eltern der Schülerin, die völlig verunsichert sind und gesagt oder dann sagen, nee, der Lehrer hat aber gesagt, wir brauchen das und das so und alles andere können wir jetzt nicht kaufen, weil der Lehrer das so gesagt hat. Und manchmal ist das völliger Bullshit, weil man das einfach nicht machen muss. Aber ey, ich gebe dir völlig recht. Sowohl, also ganz persönlich bei mir, mein Musikgeschmack wurde dadurch unglaublich geprägt. Und auch klar, so ein bisschen mein Geschmack, was Gitarren letztendlich angeht, muss ich auch dazu sagen. Deswegen unterschreibe ich das 1:1. So, Punkt. Letzte Frage. Ist es die letzte Frage? Ich guck mal. Ich glaube schon. Jo, weil dann haben wir, glaube ich, auch, auch eine Stunde ist doch ganz guter Talk. Ich rede mir auch den Mund hier fusselig, weil ich gerade in so einem Redeflow bin. Aber kann ich nichts zu sagen. So, Uli Panik-Interview. Ja, Boris. Würde ich gerne. Nein, würde ich nicht gerne. Kann ich nicht. Will ich nicht. Wollen wir beide, glaube ich, nicht. Der Uli will das nicht. Ich will das nicht. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand, also ich werde jetzt auch gar nicht über die Person reden, weil man das, glaube ich, nicht macht. So, einfach Kunde aus dem Laden, Mucker aus Essen, Straßenmucker auch. Und wir haben unsere Geschichte. Punkt. Und deswegen kann ich dazu jetzt nicht viel sagen. Vielleicht irgendwann nochmal, vielleicht im Rückspiel mit dem Boris, weil der Boris kennt ihn auch. Ja, ich kann, das wär vielleicht zu hart, Boris. Deswegen kann ich jetzt nicht... kann ich darauf nicht eingehen? Du willst ja, dass ich ein Interview mit ihm führe? Nein, das geht nicht. Aus Zeitgründen geht das nicht. Wir haben gerade Corona und wir kennen uns nicht gut genug. Und ich weiß auch, also ich weiß nicht. Ich glaube, das würde ich nicht. Ich würde es nicht durchstehen. So, ich glaube, das war's. Mehr ist nicht bei rumgekommen. Finde ich auch völlig cool. Ich habe eine Stunde voll bekommen. Gibt morgen direkt eine neue Folge. Haben mehr. Und Punkt. Und bald dann auch wieder mit der ein oder anderen Gastperson. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zufriedenstellen. Ey, für Kritik, Anregung bin ich immer gerne zu haben. Ich habe bestimmt voll viele Sachen vergessen. Wenn ich das ein oder andere durcheinander gehauen habe, schickt mir einen Brief, bitte mit einem frankierten Rückumschlag, damit ich das auch beantworten kann. Und genau, danke für eure Aufträge bis dahin, für eure Zeit, für euer Ohr, dass ihr euch jetzt eine Stunde tiefen Nerd-Talk angehört habt. Und bleibt gesund und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch alles Gute, habt einen schönen Donnerstag und bis dahin. Ciao.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.